Ich hoffe, ihr habt ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest gehabt, so wie ich, und seid jetzt gespannt und neu ausgerichtet, was auf euch zukommt. Ich bin heute, wenn ich richtig gezählt habe, zum vierten Mal bei euch. Das erste Mal war ich bei der Diensteinführung von Matthias Welz. Dann war ich, glaube ich, 2013 zum Predigen mal hier. Und das letzte Mal war ich bei der Hochzeit von Daniel und Anne hier gewesen mit der Predigt. Und heute eben zum vierten Mal. Ich freue mich, wieder da zu sein. Und ich dachte, bevor ich zur Predigt komme, ich gebe euch mal wieder einen kurzen Einblick, was uns in Singen beschäftigt. Manche von euch sind recht eng mit uns verbunden, andere eher so lose. Wir sind in einer recht spannenden Situation. Wir sind seit über 50 Jahren in unserem Gemeindehaus in der Feldstraße. Klein, schnuckelig, aber viel zu klein. Nelly war auch schon mal vor kurzem wieder da gewesen. Und wir haben echt ein Problem. Wir haben im letzten Quartal zweimal Gottesdienst gefeiert, jeden Sonntag, morgens und abends, einfach aus Platzgründen. Und haben seit Februar den Gemeindebeschluss, dass wir dieses Haus verkaufen und ein neues kaufen wollen. Zumindest hat die Gemeindeleitung den Auftrag bekommen. Gott hat insofern ein Wunder getan, dass er für uns den zweiten Schritt vor dem ersten getan hat. Nämlich, wir haben einen Käufer, eine russlanddeutsche Gemeinde, die unbedingt unser Gemeindehaus haben will. Das ist für mich ein Wunder, weil wir wollten auf jeden Fall das Gemeindehaus in geistliche Hände geben. Wir wollten, dass es Geschwister weiter nutzen. Aber wir haben inzwischen über 20 Objekte in Singen gesichtet. Und gesichtet heißt dann schon wirklich immer uns Arbeit gemacht, genau geprüft. Und es ist nichts dabei, was wir uns entweder leisten können oder einigermaßen günstig liegt oder wo wir die nötigen Genehmigungen für Parkplätze, Nutzungsänderungen und Ähnliches bekommen. Wir suchen Bauplatz oder Bestandsimmobilie. Und ich erzähle euch das, weil wir momentan ein spannendes Objekt haben, was von dem, was wir bisher gesehen haben, das Beste wäre. Aber das ist ein Politikum in Singen. Ich darf noch nicht viel sagen. Der Oberbürgermeister, mit dem wir da auch im Gespräch sind, gesagt, bitte haltet's geheim. Es muss zweimal durch den Stadtrat und es gibt da auch andere Interessenten. Also wenn ihr beten könnt für uns in Singen, bitte betet drum, dass wir bald Klarheit bekommen, ob es das ist und wenn es das wäre, dass es das ist und dass wir es wirklich auch erstehen können. Es gibt Mitbewerber, die haben viel mehr Geld und viel mehr politischen Einfluss. Es braucht ein Wunder, dass Gott uns das schenkt. Und wenn es das nicht ist, ich bin eher ein bisschen ungeduldig und sage, Leute, also wie lange noch? Ja, meine Mitbrüder im Leitungskreis sagen, okay, Gott hat einen langen Atem, aber es stresst uns. Die Situation ist wirklich so, dass, ich sage immer, es ist eine Zumutung für Gäste. Wer von euch war schon mal bei uns im Gemeindehaus? Okay, dann wisst ihr, dass wir kein Foyer haben im Grunde genommen. Wir haben einen kurzen Eingang und man kann sich nach dem Gottesdienst nicht unterhalten. Ja, es ist einfach überall ausgelastet. Betet bitte mit, dass Gott uns bald neue Räume gibt, größere Gefäße, damit wir mehr Segen von Gott auffangen können. Das zu singen, ansonsten sind wir fröhlich miteinander unterwegs, geht uns gut und ich bin gespannt, was Gott tut. Wenn es nach mir ginge, möglichst, also wirklich spätestens im nächsten Jahr, aber naja, der Herr ist der Herr. Mal schauen, was er tut. Ich weiß nicht, wie lange ihr gebraucht habt, bis ihr gebaut hattet, hier angebaut. In der Regel dauert es doch ein bisschen länger, aber wir sind auch schon länger dran. So, das zu den Vorbemerkungen, zu unserer Situation in Singen. Und jetzt möchte ich mit euch auf die Predigt mich einstellen, mit euch auf dem Wort Gottes hören. Und ihr habt schon gemerkt, ich habe ein bisschen einen interessanten Aufhänger, ein seltsames Bild findet ihr auf euren Blättern. Ich habe die Predigt betitelt, müsst es jetzt auch sehen können, das Jesuskind Gottes trojanisches Pferd. Das Jesuskind Gottes trojanisches Pferd. Manche von euch sind sicherlich gut bewandert in der griechischen Mythologie, andere vielleicht eher weniger. Wir haben schon ein bisschen was gehört vom Kurt. Kurz dieser geschichtliche Hintergrund, was ist ein trojanisches Pferd überhaupt? In der griechischen Mythologie, also in der Geschichtsschreibung der Griechen, wo man nicht so genau weiß, ob das alles so stimmt, wird berichtet, dass es immer wieder Kampf gibt zwischen den Griechen und Troja und dass das Ganze eskaliert zu einem großen Kampf, zu einem großen Schlacht und die Griechen wollen Troja einnehmen, diese feindliche Hauptstadt, und es gelingt ihnen nicht. Die ist super gut bewaffnet, bewacht, mit großen Mauern umgeben und sie belagern diese Stadt über viele Monate. Sie schaffen es nicht, hineinzukommen. Und dann ergreifen sie zu einer List, nämlich sie bauen ein Pferd aus Holz. Das ist das Modell, wie es auch in diesem Film vorgekommen ist, der von Troja berichtet, der vor einigen Monaten durch die Kinos lief. Ein Pferd aus Holz, das so groß ist, dass mehr als 20 Männer, mehr als 20 Krieger hineinpassen. Sie bauen das und stellen es vor die Stadttore von Troja. Und die Trojaner wundern sich und denken, was haben die Griechen denn? Ist das ein Denkmal für ihren Kriegsgott? Und die Griechen ziehen sich zurück. Sie lassen einfach nur dieses Pferd da stehen. Mit viel Arbeit hergestellt. Und die Trojaner sagen, das ist toll, das ist bewundernswert. Wir holen es in die Stadt herein. Das soll ein Denkmal sein für unseren Sieg gegenüber den Griechen. Und in der Nacht, nachdem dieses Pferd hineingerollt wurde, in die Stadt Troja klettern die darin sitzenden Krieger heraus, machen die Türen auf, die Tore auf der Stadt und die Griechen können Troja im Sturm erobern. Und bis heute ist darum dieses Wort, das trojanische Pferd, ein Begriff für etwas, was harmlos aussieht, aber sehr gefährlich sein kann oder eine überraschende Wende herbeiführen kann. Wir kennen es von den Computern her. Ich denke, die meisten von euch sind Computernutzer. Da gibt es auch Viren und Trojaner. Und Trojaner sind auch solche kleinen Schadprogramme, unauffällig. Die werden eingeschleust und wenn sie auf unserem Computer sind, dann öffnen sie eine Hintertür und es kommen plötzlich Leute in unseren Computer hinein oder Programme in unseren Computer hinein, die wir eigentlich da nicht haben wollen. Als etwas, was klein ist, unscheinbar, nicht gefährlich aussieht, aber eine große Wirkung hat. Und hier bei Troja eben als Kriegslist, aber ich nehme dieses Bild und sage, Jesus, dieses Jesuskind ist genau genommen auch ein trojanisches Pferd von Gott. Etwas Kleines, Unscheinbares, leicht zu übersehen, nicht groß wichtig, scheinbar in der Weltgeschichte. Die Römer damals, die haben sich nicht für dieses kleine Kind in Bethlehem, einem Kaff, in Israel interessiert. Und trotzdem war dieses Jesuskind Gottes trojanisches Pferd, Gottes Weg, in diese Welt zu kommen, zu uns zu kommen und das ganze Römische Reich auf den Kopf zu stellen, die Mächtigen zu entmachten und nicht nur das Römische Reich zu verändern, sondern die Weltgeschichte bis heute. Wir zählen nach und vor Christus. Wir richten unsere Zeitrechnung danach. Dieses kleine Kind ist Gottes trojanische Pferd. Das will ich mit euch mir genauer anschauen. Und zwar möchte ich auf ein Bibelwort hören, das, so wie wir auch, mit einem gewissen Abstand auf Weihnachten zurückblickt. Weihnachten ist vorbei. Wir haben unsere Geschenke vielleicht gekriegt, die erwarteten oder die unerwarteten. Wir schauen zurück. Und ich möchte mit euch auf ein Bibelwort hören, das steht im Titusbrief, da viele Jahrzehnte nach Weihnachten, nach der Geburt Jesu, wo Paulus an seinen Ziehsohn Titus schreibt und ihm nochmal deutlich macht, was diese kleine Kind, was dieses kleine trojanische Pferdchen Gottes, dieser kleine Schritt, den Gott gemacht hat in diesem Säugling auf unsere Welt, was das für gewaltige Auswirkungen hatte. Bis hinein in unser Leben, bis hinein in unsere Zeit. Ich gliedere, Ich gliedere meine Predigt in drei Teile. Erstens, Jesus, Gottes trojanisches Pferd, es nimmt. Zweitens, Jesus, Gottes trojanisches Pferd, schenkt. Drittens, Jesus, Gottes trojanisches Pferd, verändert. Und ich möchte uns zunächst einmal diesen Bibelabschnitt im Zusammenhang vorlesen. Titusbrief, Kapitel 3, Abvers 3. Vergessen wir nicht, auch wir wussten es früher nicht besser. Wir waren Gott ungehorsam, kannten den richtigen Weg nicht, wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten alle und alle hassten uns. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat, durch Gottes Gnade für uns gerecht erklärt, sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Auf diese Botschaft ist Verlass und ich möchte dass du die Wahrheit dieser Aussagen mit allem Nachdruck bezeugst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, es sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Ja, sich nach dieser Botschaft zu richten, ist gut und für jedermann von Nutzen. Soweit der Bibeltext, um den es geht, im Zusammenhang, wo Paulus dem Titus schreibt, im Blick auf das, was Gott getan hat, damals in der Krippe, bis heute im Leben von Menschen, was das für eine gewaltige Veränderung, für eine Umwälzung ist. Schauen wir uns das Stück um Stück an. Jesus, Gottes trojanisches Pferd, es nimmt, so schreibt Paulus im Blick auf das, was Gott an Heil geschenkt hat in dieser Krippe. Das Erste, was er sagt, Jesus ist gekommen, um zu nehmen, etwas wegzunehmen. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich an Weihnachten, oder? Da haben wir es lieber von dem, was wir kriegen. Wer zu uns kommt, wer uns Geschenke mitbringt. Und die Gestalten, mit denen wir Weihnachten feiern, das ist auch eher so der Weihnachtsmann oder der Nikolaus oder Santa Claus. Immer jemand, der was im Sack hat, der uns was mitbringt, uns was gibt. In unserem Bibeltext heißt es zuallererst, Gott kommt und nimmt. Vergessen wir nicht, auch wir wussten es früher nicht besser. Wir waren Gott ungehorsam, kannten den richtigen Weg nicht und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten alle und alle hassten uns. Paulus sagt, Leute, das Erste, was Gott getan hat, das Erste, was Jesus getan hat, als er in dieser Welt kam, das Erste, was er tut, auch wenn Gott in unser Leben kommt, er nimmt was weg. Er nimmt was weg. Er nimmt Dinge weg, die uns ankleben, anhaften. Die wir vielleicht versucht haben wegzuschrubben, aber nicht loswerden. Die sich eingebrannt haben, die vielleicht ein Teil von unserer Identität sind. Gott nimmt weg. Und er sagt hier, Paulus, Gott nimmt weg Ungehorsam und Unwissenheit. Gott nimmt weg Ungehorsam und Unwissenheit. Aus Gottes Sicht sind wir Menschen nicht das edle Geschlecht, das wir vielleicht gerne manchmal wären oder wie wir uns anschauen. Er sagt, hey, ihr seid ganz schön heftig. Ihr seid zu hassfähig. Und wenn ihr wirklich die seid, die sich nur um sich selber drehen, die nur sich selber kennen, die ihr eigener Gott sind, dann seid ihr Menschen, die eine Spur hinterlassen von Hass. Die Hass sehen, ob sie es wollen oder nicht. Gott hält uns den Spiegel vor und sagt, du bist ein Rebell, du bist ein Ungehorsam, du bist einer, der sich auflehnt und der damit die Wege geht, die er gehen will. Ihr Wege, aber deine eigene Wege. Und das ist bis heute so, wenn Gott in unser Leben kommt, dann ist das nicht nur schön und erleichternd und befreiend und beschenkend, sondern das Erste, was ein Mensch erlebt, der mit Jesus in Kontakt kommt, und das ist ja nicht nur am Anfang so, das ist auch immer wieder, wenn Jesus sich meldet, Jesus will uns Dinge wegnehmen. Oft Dinge, die wir wahnsinnig festhalten, an denen wir uns klammern, wo wir dran hängen. Dran hängen, weil wir sie nicht loslassen wollen oder dran hängen, weil wir sie nicht loslassen können. Die uns vielleicht mehr im Griff haben, als wir sie im Griff haben. Gott kommt in diese Welt, er kommt zu uns und er sagt, du, ich will dir was nehmen, wegnehmen. Du bist ein Rebell, du bist widerspenstig, ich will dir was wegnehmen. Schmeckt uns nicht, oder? Hat Gott euch schon mal was weggenommen, wo ihr vorher so dran festgehalten hattet mit aller Gewalt und gesagt, alles aber das nicht? Oder vielleicht auch positiv, wo du gemerkt hast, ich habe das in der Hand, meinst du, wie ein Süchtiger eine Sucht in der Hand hat, und gleichzeitig merkt, die krallt mich, die hat mich gekrallt, die hat mich gegriffen, ich krieg die gar nicht los. Das Ding, die Sache hat mich in ihrer Hand. Jesus kommt in diese Welt, um wegzunehmen. Und wisst ihr, was ich daran so genial finde, ist, dass das toll ist. Das ist gut, das ist nötig. Ich bin froh, dass Gott kein Weihnachtsmann ist, der nur mit einem großen Geschenksack durch die Gegend läuft, alle milde Lächeln, den haben die Leute gerne, ja. Sie feiern Weihnachtsmann, Nikolaus, Santa Claus, den feiern sie, weil sie wollen was von ihm haben. Und was tut Gott? Er kommt in diesem trojanischen Pferdchen auf diese Welt als Kind und was hat er dabei? Nix. Nix. Jesus hat keine großen Geschenke. Nichts. Er liegt in einem Stroh ausgekleideten Krippchen. Mehr nicht. Aber er ist eine ganz entscheidende Person. Er ist nämlich der Retter. Er ist der, der kommt und sagt, ich will deine Schuld wegnehmen. Ich will deine Rebellion wegnehmen. Ich will deine Sünde wegnehmen, deine Sucht wegnehmen. Das, was dich im Griff hat. Der Retter. Wenn ich es richtig beobachte, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, aber bei uns in Deutschland, meine ich das wahrzunehmen, dass man das von dem Retter gar nicht mehr so hören will. Man redet auch nicht mehr von Weihnachten, sondern von Xmas und von dem Kindlein in der Krippe. Und man redet vielleicht mehr vom Weihnachtsmann als von dem geborenen Retter. Warum? Weil man nicht gerettet werden will. Weil man sagt, brauche ich das denn? Ich bin doch gut, ich bin doch okay. Was will Gott von mir? Was soll das mit diesem Retter? Jesus kommt, um zu nehmen, Jesus ist Gottes trojanisches Pferd, um zu nehmen, weil er nämlich unsere Schuld wegnehmen will, weil er das wegnehmen will, was uns runterdrückt und fertig macht, ersäuft. Jesus will retten. Und achtet mal darauf, ganz oft in den biblischen Geschichten ist genau das der Schwerpunkt, genau das die erste Botschaft. Ich lese aus Lukas 2, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, dem allem Volk widerfahren ist, denn euch ist heute der Weihnachtsmann geboren. Nein. Euch ist heute Retter geboren. Christus, der Herr. Euch ist der geboren, der euch rausreißen will, der euch das wegnehmen will, was euch runterzieht. Oder Simeon, der alte Simeon zu den Eltern Jesu. Er nahm das Kind auf seine Arme, lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Retter gesehen. Ich betone das so sehr, weil ich glaube, wenn wir nur den Weihnachtsmann vor Augen haben, wenn wir nur sehen, was bringt mir Weihnachten, dann verstehen wir das Eigentliche nicht. Wir müssen zuerst einmal sehen, Gott kommt, um uns etwas wegzunehmen. Er kommt als Kind auf diese Welt, um uns wegzunehmen, was uns von ihm trennt. Wer das begreift, hat eine tiefe Freude über das Kind. Wer das nicht begreift, sagt, ja, und wo sind die Geschenke? Der versteht das nicht. Der braucht Weihnachten nicht, der braucht diese Lieder nicht. Der versteht nicht, warum Weihnachten so zentral ist, dass Gott zu uns kommt. Und ich möchte es mal persönlich zuspitzen auf uns alle hier. Das ist doch eine geniale Botschaft, dass Gott sagt, ich mach mich so klein. Klein und unscheinbar, du musst keine Angst mehr vor mir haben, vor mir dem Allmächtigen, dass ich in deine Welt kommen will und kann. Ich bin gekommen in Jesus von Nazareth, geboren in Bethlehem. Und jetzt gib mir das in deine Hand, was dich bindet und was dir niemand sonst abnehmen kann. Ich will dein Retter sein. Nicht nur dein Freund, das auch. Nicht nur dein Schöpfer, ich will dein Retter sein. Lass los, gib es mir. Ich bin jetzt 2 Jahre Pastor in Singen. Bevor ich Pastor in Singen war, war ich 7 Jahre lang in Oberbayern, in Freising, einer Stadt im Umkreis von München. Und wir haben in Freising immer eine Adventsfeier ausgerichtet für ganz spezielles Klientel, für ganz spezielle Leute. Wir sind dann mit 10 bis 12 Mann, es durften nur Männer sein, nach Erding gefahren. Erding, das ist die Nachbarstadt von Freising, bekannt aufgrund des Weißbiers, vielleicht sogar hier. Aber was bei uns in der Region bekannter ist, es gibt in Erding ein Männergefängnis. Und wir, 12 Mann von der FEG Freising, wir sind dann losgezogen, wir waren bewaffnet mit Kuchen, dann haben die Frauen gebacken, überwiegend. Dann hatten wir Dekomaterial dabei, ich hatte meine Gitarre und wir sind da, 2. oder 3. Advent aufgekreuzt und haben mit den Insassen dort Weihnachten gefeiert. Und mir ist damals zum ersten Mal so klar geworden, wie nötig es ist, dass man kapiert, was es in Weihnachten um einen Retter geht. Weil die Leute, die da drin saßen, die hatten alle Dreck am Stecken. Beim ersten Mal, wenn man sie kennenlernt, sagen sie alle, ja, ich bin Opfer und das ist mir passiert. Aber wenn man genauer hinhört und länger sich unterhält, dann rücken sie auch mit dem zweiten Teil raus und sagen, na ja, ich bin nicht nur Opfer, ich habe auch einiges angestellt. Und ich war so froh, dass ich den Leuten nicht nur sagen muss, wisst ihr was? Weihnachten ist gekommen, der Weihnachtsmann kommt und die Braven kriegen was. Das saßen nämlich keine Brave. Das saßen keine braven Jungs von mir. Gestandene Männer, sie waren alle nicht brav, die waren alle zu Recht da drin. Und ich bin so froh, dass ich ihnen sagen konnte, wisst ihr was? Der Weihnachtsmann ist nicht gekommen, der Retter ist da. Der Retter ist da, der als einziger zu uns kommt, obwohl wir sind, wie wir sind, obwohl wir Rebellen sind, obwohl wir Dreck am Stecken haben. Und er sagt, komm, lass mich das dir wegnehmen. Den Dreck an deinem Stecken, das, was du mit dir rumträgst. Und ich habe da Männer, gestandene Männer heulen sehen. Weil sie zum ersten Mal kapiert haben, ist das wirklich wahr? Stimmt das? Es gibt jemanden, der nicht nur den Braven was gibt, sondern der zu mir kommt mit meiner Geschichte, der sogar noch mit mir am Tisch sitzt und sich für mein Leben interessiert, wenn ich nicht nur sage, ich bin Opfer, sondern wenn ich rausrücke und sage, ich habe einiges angestellt. Und ich habe, oder ich nicht nur, wir haben in den 7 Jahren jedes Jahr mit den Weihnachten gefeiert, verschiedenste Insassen erlebt. Und es war für mich eines der schönsten Weihnachtsfeiern, weil ich das Gefühl habe, Mensch, hier sind Leute, die wollen es wirklich hören. Und für die ist es eine existenzielle Botschaft und die sind berührt. Und ich sage es uns allen, weil auch wir Dreck am Stecken haben, nicht nur die Männer, die Frauen, alte, junge, ob wir drin sitzen oder draußen sind, oder? Wir brauchen einen Retter. Schaut auf euer Jahr zurück, 2014, was nehmt ihr mit, von dem Jesus dir sagt, du, gib mir das, ich will es dir nehmen, lass los, gib's ab. Wie gut, dass da jemand kommt und sagt, hey, ich will dich davon freimachen. Vergessen wir nicht, auch wir wussten es früher nicht besser, wir waren Gott ungehorsam, kannten den richtigen Weg nicht und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten alle und alle hassten uns. Und dann kommt Gottes trojanisches Pferd, der Retter. Klein, unscheinbar, dass wir Vertrauen zu ihm fassen und ihm sagen, Jesus, du hast recht. Stimmt. Bitte, nimm mir das weg. Das Zweite, Jesus beraubt uns nicht, er schenkt. Nachdem er das erste kapiert hat, das ist mein Retter, kann man sich umso mehr über das zweite freuen, ja, Jesus schenkt. Ich möchte uns die Verse ab 4 vorlesen. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Jesus Christus, das Jesuskind, ist Gottes trojanisches Pferd und er schenkt. Ich möchte mal ein bisschen jüngere Generationen uns ansprechen, weil ich vermute, ihr habt eher Ahnung über, naja, Science Fiction und Außerirdische. Interessiert euch vielleicht mehr als die ins höhere Alter schon gekommen sind. Es gibt Millionen von Menschen auf dieser Welt, die glauben an Außerirdische. Ich weiß nicht, ob ihr auch dazu gehört, dass es Leben irgendwo in diesen Tiefen des Weltalls gibt. Eine hochentwickelte oder mehrere hochentwickelte Rassen mit super tollen Raumschiffen, die vorbeikommen, vielleicht sogar schon gelandet sind, in Kornfeldern irgendwelche Symbole hinterlassen oder geheime Botschaften platziert haben. Ich habe mir gedacht, ich versuche das mal mit euch in der Fantasie mal angenommen. Es gibt wirklich solche hochintelligente, technisch uns weit überlegene Außerirdische, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise auf diesen schönen blauen kleinen Planeten Erde aufmerksam werden. So. Und was ich dann nicht verstehe, wenn man das glaubt, ist, warum die Leute immer denken, die kommen, landen irgendwo, meistens natürlich in New York oder so, landen irgendwo, vielleicht auch in der Schweiz, geben eine Pressekonferenz und sagen, alle Leute, wir sind da. Halleluja und herzlich willkommen. Nein. Also wenn es die wirklich gäbe, was würden die wahrscheinlich tun? Wenn die so intelligent sind, wie wir annehmen, ich vermute, die würden nicht irgendwo mit großem Brimborium landen und uns herzlich willkommen heißen oder uns begrüßen auf diesem schönen Planeten, sondern die würden erstmal in eine Umlaufbahn einschwenken, eine Tarnkappe einschalten und uns ein paar Monate, Jahre beobachten. Mal gucken, was sind das denn für Erdlinge da unten? Was ist das denn für ein Geschöpf, was uns da begegnet? Würden mit ihrem super tollen Computer unsere Sprachen übersetzen, alle Fernsehprogramme anzapfen, vielleicht auch wie die NSA das Internet, können sie bestimmt auch. Und würden mal gucken, womit beschäftigen sich denn die Erdlinge? Die Schweizer, die Deutschen, die Österreicher. Was sind die meistbesuchten Internetseiten? Was sind die Themen, die sie bewegen? Wie geht's auf diesem Planeten zu? Was haben sie für einen technischen Stand? Und wenn sie eine neue Erfindung haben, wofür setzen sie das ein? Sind das friedliebende Leutchen? Oder eher, naja, vor dem muss man sich ein bisschen auf der Hut nehmen. was würden die für ein Bild von uns bekommen? Wisst ihr was? Ich glaube, es gibt ein starkes Argument dafür, dass es Außerirdische gibt. Dass sie noch nicht bei uns gelandet sind. Versteht ihr das? Dass die uns so genau beobachtet haben und sagen, wir fliegen lieber weiter. Die sind doch sehr ambivalent, diese Erdlinge. Kann man denen trauen? Mit der neuesten Technik, die setzen sie für Kriegstechnik ein. Und teilen ist auch nicht so ihr Thema. Ich finde es ein starkes Argument dafür, dass es Außerirdische gibt, dass sie noch nicht bei uns gelandet sind. Und wenn mal welche landen bei uns, dann fürchte ich, sind das nicht die Intelligentesten und die Edelsten, sondern sind das die Gauner der Galaxie. Die sagen, wah, das sind unseresgleichen, wir nehmen denen ihre Bodenschätze mit. Wenn welche landen, sind es, fürchte ich, eher von der Sorte. Soweit die Fantasie. Wisst ihr was? Gott ist zum Glück wirklich bei uns gelandet. Gott ist zum Glück wirklich bei uns gelandet und das, obwohl er uns kennt, ohne dass er unsere Internetverbindung anzapfen muss, ohne dass er alle Fernsehprogramme kennen muss oder er kennt unsere geheimsten Gedanken, er weiß, wie unser Herz ist von allen 6 Milliarden Menschen auf dieser Welt und er kommt trotzdem, und was ich noch den absoluten Hammer finde, der landet nicht mit einem Raumschiff, mit Schutzschilden und mit Laserwaffen, der landet als hilfloses kleines Baby in einem Stall. Na, Gratulation, Gott. Bist ganz schön mutig, oder? Hätte kein Außerirdischer gemacht, oder? In der Form, bei uns ankommen. In der Zeit. Nicht mal geboren in einem Königshaus, sondern von der Jungfrau Maria. In einem Stall? Ohne große Ausrüstung, ohne Soldaten. Warum macht Gott das? Warum macht Gott das? Es gibt einen einzigen Grund. Er will uns beschenken und zwar mit sich selber. Das größte Geschenk, was ein Mensch an Weihnachten bekommen kann, was wir begreifen können, ist, dass Gott sich uns gibt, hilflos, klein, unauffällig, unscheinbar. So unscheinbar, dass man unter dem Weihnachtsbaum vor lauter Geschenken die Krippe vielleicht sogar übersieht. Er schenkt sich uns, er beschenkt uns mit sich selbst. So hat es hier Paulus auch geschrieben. Doch dann, und er sagt, wir waren Gauner, Rebellen, doch dann ist Gottes Güte unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen fragen, ja Gott, gibt es denn überhaupt? Und wenn es ihn gibt, liebt er mich? Und da beobachte ich oft so einen seltsamen Widerspruch, dass die Leute sagen, ja, ich glaube an den lieben Gott, aber sie interessieren sich nicht für den lieben Gott und sie wollen auch nicht, dass der sich für sie interessiert. Da denke ich immer, Moment, habt ihr wirklich begriffen, wie Gottes Liebe ist? Und das Zweite, wenn sie sagen, es gibt den lieben Gott und ich sage ihnen, ja, es gibt ihn und er liebt dich so sehr, dass er für dich Säugling wird in Jesus, in Bethlehem. Er beschenkt dich, und zwar mit sich. Willst du ihn kennenlernen? Willst du mit Jesus leben? Willst du, dass er in dein Leben kommt, dass dann die Leute gar nicht mehr so begeistert sind? Viele nicht, weil sie genau merken, was, Gott kommt in mein Leben, der interessiert sich wirklich für mich. Und wir sind auch nicht blöd, wir wissen, wenn Gott in mein Leben kommt, dann hat das Konsequenzen. Dann ist ja Wahnsinn, dann ändert das ja alles, dann redet er mir ja rein. Dann bestimmt er ja, was gut und schlecht ist. Dann hat er Aufträge für mich. Dann will er mich umgestalten, will er mich senden und gebrauchen. Und ich behaupte trotzdem, das ist das Größte, das behaupte nicht nur ich, das sagt die Heilige Schrift, das ist das Größte, was Gott uns geben kann, dass er in Jesus zu uns in unser Leben kommt. Und ich erzähle euch sicherlich nichts Neues, aber ich möchte es euch neu sagen, weil ich euch das wünsche, dass ihr heute an diesem Sonntag nach Weihnachten sagt, ja, Jesus, ich brauche dich wieder neu. Ich brauche, dass du bewusst in mein Leben kommst. Ich will sie wieder öffnen. Ich habe vielleicht Bereiche ausgeklammert. Komm, schenk dich mir. Ich will dich anbeten. Ich will von dir und von deiner Freude erfüllt sein. Und nicht nur irgendwelche Geschenke sehen, was ich von denen habe. Gott will sich uns schenken. Gott will sich dir schenken. Glaubst du das? So wie du bist, so ganz durchschnittlich, normal, klein. Vielleicht so durchschnittlich wie das Dörfchen Bethlehem. nicht die Hauptstadt, nicht der Wichtigste. Gott landet in dem Kaff Bethlehem. Jesus landet in meinem Leben Uwe Mackfeld. Ich bin auch nicht der Überflieger. Er landet bei Nelly, er landet bei Daniel, bei Anne. Landet er? Darf er landen? Heißen willkommen, sagen Jesus, ja komm. Du bist mein Reichtum, du bist alles, was ich will und habe. Beschenke mich mit dir. Gott will uns mit sich selbst beschenken. Und seine Liebe ist es, die uns erreichen will, die uns zu uns treibt. Hier in unserem Bibeltext heißt es, das einzige Motiv, das Gott hatte, zu uns zu kommen, war sein Erbarmen mit uns. Sein Erbarmen mit uns. Erbarmen ist ein altes deutsches Wort. Ich habe mal nachgeschlagen, wo das herkommt und habe eine interessante Entdeckung gemacht. Erbarmen, das ist ein Wort, das haben vor 1500 Jahren christliche Missionare erfunden. Das gab's gar nicht. Das war ein Wort aus der Sprache der Goten. Christliche Missionare haben versucht, die Goten zu erreichen. Die Goten, ein sehr kriegerisches, räuberisches Volk. Und sie haben gemerkt, da gibt's ein Wort, das heißt Armen, ein Verb, Armen. Und das bedeutet, wir ziehen los und plündern, machen die Leute arm. Wir armen die Leute. Und die Missionare sind hergegangen und sagen, wisst ihr, was Gott tut? Jesus, das trojanische Pferd, der nimmt euch weg, aber nicht nur, er schenkt. Und sie haben das Wort ins Gegenteil verdreht, haben gesagt, Gott ist ein Gott, der abarmt. Und abarmt heißt nämlich genau das Gegenteil von armen, der nicht wegnimmt, sondern der gibt. Und aus diesem Abarmen wurde Erbarmen, der Leute beschenkt, die es nicht verdient haben. So wie vorher die Goten Leute beraubt haben, die es nicht verdient haben, einfach Feldzug gemacht, so kommt Gott und sagt, ich will mich über dich erbarmen, ich will dich reich machen, will dich beschenken, will dir geben, was du brauchst. Ich bin barmherzig. Und ich finde es genial, dass diese christlichen Missionare dieses neue Wort geschaffen haben, was inzwischen schon wieder alt ist, aber was uns zeigt, wie Gott ist. Gott will uns in Jesus beschenken. Durch das Bad der Wiedergeburt, schreibt Paulus, hat er den Schmutz abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Er hat weggetan, er hat weggenommen. Bad der Wiedergeburt, das ist das Symbol der Taufe. Wir sind zum Glauben gekommen und haben uns danach taufen lassen. Wir sind neue Menschen geworden. Wenn du das noch nicht kennst, wenn es dir neu ist, dann komm nachher auf mich zu. Ich will gerne erklären, wie das geht, dass man wiedergeboren wird, dass man zum Glauben an Jesus kommt. Und das Zweite, und er will uns damit beschenken. Er gibt uns seinen Geist. Er kommt durch seinen Geist in unser Leben. Vorhin hat er kurz gesagt, es gibt den Tempel nicht mehr in Jerusalem. Wir sind der Tempel. Leute, ist uns klar, was das heißt? Gott gibt uns durch Jesus seinen Heiligen Geist. Er wohnt in uns, gebrechlichen, zerstörbaren, irdischen Stäublingen. Vergleichen wir mal den Blick in andere Religionen. Es gibt keine andere Religion, die sich sowas behauptet. Dass Gott Mensch wird, undenkbar für jeden Muslim. Unfassbar, was Gott, der Allmächtige, macht sich zu einem Kind. Nein, das passt nicht, der Schöpfer, wehrlos. Und noch eins obendrauf und er kommt und interessiert sich für die Durchschnittsleute, so wie wir sie sind. Und erbarmt sich und will uns beschenken, gibt uns seinen Geist, mit dem wir in Verbindung treten können. Ohne Priester, ohne Wallfahrt, ohne alles. Leute, wir sind so reich und ich habe manchmal den Eindruck, wir schätzen das viel zu wenig, weil es uns vertraut ist. Es ist ein Vorrecht, Jesus kennen zu dürfen. Jesus, Gottes trojanische Pferd, er schenkt sich selber uns. Ich habe seit 4, 5 Wochen sind es, bei uns in Singen regelmäßig zu Gast eine iranische Familie. Die wurden als Flüchtlinge zugeteilt, sind irgendwie bei uns im Gottesdienst gelandet. Sie sprechen noch kaum Deutsch. Ich treffe mich die Woche 2 Stunden mit ihnen und bringen Deutsch bei. Ganz einfach Vokabeltraining, Basics. Also wirklich Low Level, unterstes Niveau. Und wir haben jeden Sonntag extra eine englische Übersetzung eingerichtet. Und was mich da fasziniert hat, der Mann ist Muslim, Amir, der hat mich einmal nach einem Gottesdienst gefragt, hat gesagt, ich habe nicht viel verstanden, was die Menschen gebetet haben. Also Englisch kann er gut, auf Englisch haben wir uns verstanden. Aber ich wundere mich, warum sagt ihr du zu Gott? Warum sagt ihr du zu Gott? Und ich habe verstanden, er fragt, wer gibt dir das Recht, Und er meinte, er war nicht überrascht, dass ich als Pastor das tue, sondern in der Gebetsgemeinschaft hat er das miterlebt. Normale Leute, Männer, Frauen, alte, junge, sagen zu Gott, du, nennen ihn sogar Vater, das ist unfassbar. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir hatten ein gutes Gespräch und ich habe am Schluss, das war für ihn okay, ich habe mit ihm zu Jesus gebetet. Ich als Priester darf das in seinem Denken, aber ich dachte, hey, wir wissen das gar nicht mehr. Wir sagen zu Gott, du, und er interessiert sich für meine Matheprüfung oder die Sorgen um meine Krankheit, meine Gebrechen, meine Arbeit. Ja, es ist so. Gott schenkt sich uns. Nutzen wir dieses Geschenk, packen wir es aus und sagen wir, Jesus, ich will mehr von dir, ich will mehr mit dir erleben, ich will mehr von deinem Geist erfüllt sein. Komm in mein Leben, in deiner Fülle. Wir sind oft so schnell mit Kleinigkeiten zufrieden. Ich bete das immer neu und ich möchte das jetzt auch schon einen Blick aufs nächste Jahr geben. Wachstumsziel ist das falsche Wort, aber ich sage Gott immer, gib mir einen Punkt in meinem Leben, wo du mich noch neu verändern willst, wo ich was Neues von dir entdecken kann oder wo ich dir neu tauglich werde, wo ich wachsen kann im Glauben. Ich will nicht mit dem zufrieden sein, was ist. Und ich glaube, dass Gott es auch nicht ist, oder? Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, aber bis dahin, da geht noch was. Ich hoffe, ich mache euch neugierig und hey, Leute, Gottes Geist in eurem Leben, ja? Bete mal zu Jesus und sag, Herr, erfüll mein Leben mit deinem Geist, alle Bereiche. Aber überleg dir, ob du es willst. Ich bin sicher, er schenkt uns mehr und wird uns mehr umgestalten. Mein dritter und letzter Punkt, auch kurz, denn der ist eigentlich schon hier mit angeschnitten. Gottes trojanisches Pferd, dieses kleine Kind, dieser Jesus, unauffällig, Gott in Menschengestalt, wenn er in unser Leben kommt und wenn wir ihn wirken lassen durch seinen Geist, der verändert. Ich bin gespannt, wie er Ami verändert, wenn Ami sich öffnet. Ich bin gespannt, wenn interessant zu hören, was aus den Leuten in Erding wurde. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen, wir können ja uns anschauen. Gottes Geist verändert. Ich lese uns die Verse 6 bis 8. Der Zusammenhang ist, das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die uns gegeben ist, Erben des ewigen Lebens. Auf diese Botschaft ist Verlass und ich möchte, dass du die Wahrheit dieser Aussage mit allem Nachdruck bezeugst, damit die zum Glauben an Gott gekommen sind, es sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Ja, sich nach dieser Botschaft zu richten, ist gut und für jedermann von Nutzen. Wisst ihr, so diese trojanischen Schadprogramme, die Trojaner, wenn wir die auf dem Rechner haben, die entpacken sich, die entwickeln sich, machen Hintertürchen auf und verändern unseren Computer zu Unguten. Es sind Schadprogramme. Der Unterschied ist bei Jesus, es ist kein Schadprogramm, es ist ein Heilsprogramm. Wenn Jesus in unser Leben kommt, durch seinen Geist wirkt, er will uns heilen und heiligen und zum Heil machen. Und ich mag das nochmal wiederholen, was ich eben gesagt habe. Überleg dir mal für 2015, ob du nicht Jesus das neu sagst, mit ganzer Hingabe, Jesus, ich habe dich kennengelernt, ich will zu dir gehören, was hast du mit mir vor? Wo kann ich wachsen? Wo willst du in meinem Leben mehr Raum gewinnen, mich mehr ausstatten, mich mehr erfüllen, mich mehr senden? Hier bin ich. Das sind, wenn wir so beten, das kann ich euch garantieren, da passiert was, weil Gott das liebt und weil es ernst nimmt. Und die Schwierigkeit, die ich erlebe, nachdem ich jetzt 25 Jahre Christ bin, ist, dass ich mich zu schnell zufrieden gebe. Und ich habe mir darum das zum Ziel gesetzt. Jedes Jahr fragen, Herr, was hast du mit mir vor? Ihm das auch nochmal ganz bewusst sagen. Zeig mir, was du an Anliegen für mein Leben, für meine Person hast. Es sind nicht nur immer Dinge, die er, wo er uns gebrauchen will. Was ich am anstrengendsten finde, ist, wenn er sagt, du Uwe, ich habe was mit dir vor, mit deiner Person, an der Stelle. Mit deiner Menschenfurcht oder mit deinem Sorgengeist, mit deiner Egozentrik oder... Das waren dann alles Baustellen von mir, die ich gerade erwähne, sind bestimmt nicht eure. Oder deine Feigheit, dich zu mir zu stellen. Und Gott macht das. Und er will uns überschütten und entwickeln und vorwärts bringen. Nicht nur die Missionare irgendwo im Ausland, sondern wir selber. Paulus hier an Titus im Rückblick auf das Heilswirken Gottes. Er ist gekommen, hat uns weggenommen, was uns beschmutzt hat und getrennt hat von Gott, hat uns beschenkt mit sich selber. Und das Geniale ist, das ist nicht das Ende. Er arbeitet an uns, mit uns und durch uns, wenn wir das wollen und wenn wir das zulassen. Ich bin so froh, dass ich Jesus kenne. Und ich finde, das ist das Spannendste im Leben, dass es nicht nur darum geht, was will ich mir Neues zulegen, was will ich Neues erreichen, sondern Herr, was hast du mit mir vor? Und ich versuche das auch gerade FEG in Singen beizubringen, zu sagen, Leute, wir suchen nicht nur neue Räumlichkeiten, neue Gebäude, sondern wir fragen parallel, Herr, was hast du mit uns vor? Was hast du mit uns vor? Was hast du in uns hineingelegt? Was gibt es uns vielleicht mit diesem neuen Gebäude für neue Möglichkeiten? Ich habe gehört, was sich bei euch hier getan hat, auch in Kontakte in die Stadt hinein, finde ich genial. Oder ins Dorf, ist Teilingen ein Dorf oder eine Stadt? Ins Dörfchen, okay. In das größere Dorf, Teilingen, Entschuldigung. Was die neuen Räumlichkeiten für Möglichkeiten haben, ja? Merkt ihr, Gott geht nach vorne, er ist die Zukunft, er ist nicht vergangen. Er ist gestern, heute und in Zukunft. Und ich lebe nach vorne und ich möchte euch da Mut machen, dass ihr sagt, Jesus, ja, was hast du mit mir vor? Hier bin ich, sende mich. Ihr habt auf euren Zettel so diese Fragen nochmal als Hausaufgabe. Und wir haben das bei uns nicht, diese Zettel, aber ich finde es eine gute Idee zum Vertiefen. Und ich möchte euch wirklich Mut machen, nach Mittagessen, macht keinen Mittagsschlaf, sondern nehmt den Zettel raus, setzt euch hin und überlegt mal ganz persönlich, nicht mir gegenüber, sondern Jesus gegenüber, Jesus, was willst du mir wegnehmen? Was ist das, wo du vielleicht schon lange weißt, wo er schon ein paar Mal angeklopft hat? Und wenn du mutig bist und ich ermutige dich dazu, dann gib's ihm in seine Hand. Oder wo er sagt, ich will dich beschenken. Wir sind ja manchmal so, dass wir gar nicht das Gott zutrauen, dass er uns wirklich etwas gibt. Wir glauben zu klein, wir beten zu klein. Wir trauen Gottes Geist zu wenig zu. Auch da möchte ich euch ermutigen und sagen, Herr, wenn ich mir was wünschen dürfte, das hätte ich gern. Ich glaube, ich brauche sogar. Ich rede nicht vom neuen Audi oder irgendwas, sondern von Dingen, die existenziell wichtig sind, die ihr genau kennt. Und drittens, er will uns verändern. Er will uns in die Schule nehmen. Wie gut, dass Jesus nicht nur uns 5, 6, 7 Jahre in die Schule nimmt, sondern lebenslang mit uns geht, feilt. Feilen ist nicht angenehm, aber nötig. Einen brillanten Schleifen, damit er glänzt. Das will Gott mit dir tun. Bist ein Rohling, der schon einige Zeit in seiner Hand ist? Lass ihn weiter schleifen, damit du mit deiner Person ihn noch viel mehr widerspiegelst und ihm Ehre machst. Wenn ihr das tut, dann würde ich mich sehr freuen und noch mehr würde sich Jesus freuen, weil dann hat die Predigt Effekt und wirkt sich aus in eurem Leben. Möge es Gott schenken, ich bete mit uns. Jesus Christus, vielen Dank, dass du dich so klein gemacht hast. Unauffällig, wie ein trojanisches Pferd, um einzudringen in unsere Welt, die dich oft ablehnt, die sich um sich selber dreht und die zwar vom lieben Gott redet, aber nichts mit ihm zu tun haben möchte. Danke, dass wir das erkennen durften, wie du bist, dass du dich uns offenbart hast und unser Retter wurdest. Und ich bitte für mich, für meine Geschwister hier im Raum, dass das passiert, dass wir noch mehr von dir beschenkt werden, uns von dir erfüllen lassen mit dem, was wir brauchen. Und dass du uns in die Schule nimmst und feilst und schleifst. Zu deiner Ehre. Danke, dass du dir so viel Mühe mit uns machst. Wir sind reich beschenkt, dich Vater nennen zu dürfen. Amen.